Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Merbot und ich bin einer der Pastoren hier im Bezirk, im Anker in Sulzdorf, in diesem wunderschönen Vorort von Schwäbisch Hall. Ich finde es super, dass du heute hier mit dabei bist bei diesem Livestream-Gottesdienst. Daniel Zachmann, mein Kollege, hat letzte Woche ja gesagt, er kann dieses Corona-Wort nicht mehr hören. Und er hat ja eine Prognose aufgestellt, Corona, das Unwort des Jahres 2020. Ja, wahrscheinlich hat er recht. Und trotzdem, ich verwende dieses eventuelle Unwort 2020 heute wieder. Corona, der unberechenbare Virus. Und ich möchte starten mit etwas Stilvollem, etwas Poetischem. Und es stammt nicht von mir, es stammt von einem sehr geschätzten Freund und früheren Lehrer von mir, Andreas Loos, der ist Dozent auf St. Krishona bei Basel. Und er schreibt, sich anfreunden mit der Selbstverständlichkeit des Unberechenbaren. Sich anfreunden mit der Selbstverständlichkeit des Unberechenbaren. Ja? Ich gebe zu, die Idee, sich mit dem bescheuerten, völlig überflüssigen und todbringenden Virus anzufreunden, wäre kompletter Unsinn. Ich selbst fühle mich in diesen Tagen nicht in der Lage, irgendeine soziologische oder sonstige logische, was auch immer, Erklärung abzugeben. Ich fühle mich aber eingeladen, dieses Leben so zu nehmen, wie es sich gerade bietet. Und das in einem Geist der Freundschaft. Viren sind doof und tödliche, die sind abscheulich. Es fällt mir so schwer, sie als Teil des Lebens zu akzeptieren. Und scheinbar hat Gott sich entschieden, eine Welt zu schaffen, in der so etwas möglich ist. Scheinbar gibt es einen Weltsicherheitsmechanismus, gibt es keinen Weltsicherheitsmechanismus, der immer dann einrastet, wenn es brenzlig wird. Ein trauriges und ebenso hoffnungsvolles Seufzen erfüllt den kompletten Erdball. Ist das etwa das leise Seufzen des Heiligen Geistes in uns? Erste Signale, dass ein Leben mit dem Unberechenbaren möglich sein könnte, weil Gottes Geist uns gemeinsam aushalten lässt und uns auch angstfähig macht. Ich glaube aber auch an den Heiligen Geist, der weht, wo er will. Eine höchst unberechenbare und unzähmbare Freundin für uns als Geschöpfe, die Leben schafft und heilt, wenn es niemand mehr für möglich hält. Soweit Andreas Loos. Sich anfreunden mit der Selbstverständlichkeit des Unberechenbaren. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, das Leben so zu nehmen, wie es sich gerade bietet. In diesem Geist der Freundschaft, in diesem Geist, der uns eint, dem Geist Gottes in uns. Der Unberechenbare, der jetzt bei dir im Wohnzimmer sitzt, hier, jetzt, und der Leben schaffen will und der heilen möchte, der uns verändern möchte. Wir haben letzte Woche mit einer spannenden Predigtreihe begonnen. Viren studieren statt kapitulieren. Und der ein oder andere wird sagen, ah ja, jetzt Corona, wir müssen vorwärts gehen, ja? Und da sage ich, ja auf der einen Seite, nein auf der anderen Seite. Was hat die Kanzlerin letzte Woche gesagt? Wir stehen am Anfang der Pandemie und nicht am Ende. Was ist, wenn unser geistliches Immunsystem, wenn das schwach ist? Es ist ein Bild für einen kranken Glauben an Gott. Das heißt in Summe, wenn wir den Schöpfer Gott, der Leben geschaffen hat, der es erhält, nicht an erster Stelle unseres Lebens haben und seine guten Regeln für das Leben ständig übertreten und missachten, dann wird unser lebendiger Glaube, unser geistliches Immunsystem den Bach runtergehen. Und somit kann es zu einer Virusinfektion kommen und wir werden im geistlichen Sinne werden wir krank. Jakobus thematisiert das in seinem Brief. Besonders in den Kapiteln 4 und 5 beschreibt er diese geistlichen Viruspandemien. Und letzte Woche hat Daniel Zachmann den ersten geistlichen Virus thematisiert, die Begierde. Heute geht es in erster Linie um drei geistliche Viren. Der erste Virus, anpassen. Wir sollen uns nicht dem Zeitgeist der Welt anpassen. Der zweite Virus, den wir uns genauer anschauen, ist das Verurteilen, das schlechte Reden übereinander, das Verleumden. Und der dritte Virus ist die Selbstsicherheit und der damit verbundene Stolz, der sich auf vielen Ebenen unserer Gesellschaft zeigt, nach dem Motto, wir schaffen das Leben ohne Gott. Wir schaffen das Leben ohne Gott. Puh. Das hört sich doch für den Anfang vielleicht für den einen oder anderen ziemlich hart an. Moralisch und vielleicht sogar gesetzlich. Harte Kost heute Morgen. Und ich möchte dich vorwarnen. Gleich wenn ich den ersten Abschnitt aus diesem Jakobusbrief vorlese, dann wird es noch deutlicher. Und ich hoffe, du schaltest jetzt nicht diesen Livestream ab. Ich will hoffen und ich hoffe, du auch, dass wir nicht an diesen geistlichen Viren verzweifeln, kapitulieren, sondern offen sind für das Unberechenbare des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Jakobus will in seinem Brief deutlich machen, wie sieht ein lebendiger Glaube, ein gesundes Immunsystem aus? Glaube, der sich in diesem Leben, im Alltag bewährt. Und die Frage, die sich jetzt aufdrängt, wie bekommen wir das hin, so ein Leben zu führen? Wie schaffen wir das, dass diese Dinge lebendig bleiben und nicht nur Theorie? Jakobus will nicht in erster Linie sagen, erst wenn du dich richtig, richtig anstrengst, dann wird lebendiger Glaube, dann wird der vital sein, dieses Immunsystem. Dann hast du ein gesundes geistliches Immunsystem. Nein, er sagt, du und ich, wir brauchen frohe Botschaft. Das heißt Evangelium und das stärkt unser Immunsystem. Und hier habe ich einen Hammer mitgebracht. Ganz gewöhnlicher Hammer. Und dazu ein Zitat von Martin Luther. Der bringt die Dinge oft sehr lebensnah. Und er sagt, um das christliche Leben zu leben, muss ich mir täglich das Evangelium in den Kopf reinhämmern. Ich muss mir es täglich reinhämmern. Was bedeutet Evangelium? Es ist die Quintessenz, es ist der Kern der Heiligen Schrift. Meines Erachtens bringt es Stephen Back, Gemeindegründer aus Frankfurt am Main, auf den Punkt. Und er bringt diesen ersten Hammer, den ersten Impfstoff, die frohe Botschaft, das Evangelium. Also reinhämmern. Er sagt sinngemäß, in meinem Herzen bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Durch Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Jakobus appelliert in erster Linie nicht nach unserem Willen, sondern auf dein und mein Herz. Jakobus sagt sinngemäß, ihr müsst euch mehr mit Jesus beschäftigen und was er für dich und mich getan hat. Und dann geschieht auch Veränderung in eurem Leben. Jetzt zu dieser Vorwarnung, dem ersten Abschnitt aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, ab dem Vers 4b. Ist euch nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es nochmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sage umsonst der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht? Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert, seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Soweit dieser Text aus dem Jakobusbrief. Der erste Virus. Die Anpassung. Im Zentrum dieses Abschnittes geht es um das geistliche Virus der Anpassung an diese Welt. Jakobus definiert es als die Freundschaft zur Welt, als die Anpassung an den Zeitgeist. Jakobus will definitiv nicht sagen, lieber Christenmensch, zieh dich in deine eigene Welt zurück, mach dein eigenes Ding, hab keine Freunde mit Nichtchristen, mit Andersgläubigen, mit keine Freundschaft mit Flüchtlingen, die was anderes glauben. Und da, wenn du das machst, dann kommst du in Sünde und so weiter. Nein, zieh dich nicht zurück. Gott liebt diese Welt und zwar alle Menschen. Aber die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir diese Diskrepanz, die Ambivalenz der Anpassung verstehen? Und ich möchte dich jetzt einladen auf eine gedankliche Reise mit der Frage nach der Bedeutung des Zeitgeistes und der Anpassung des an diesen Zeitgeist. An der einen oder anderen Stelle wird es herausfordernd. Die Betrachtung des Zeitgeistes ist kritisch, aber sie ist fair. Und mein Wunsch an dich, vorsichtig formuliert, sei offen für den Zeitgeist. Du und ich sind Menschen dieser Zeit und infiziert mit dem Zeitgeist. Die Definition von Zeitgeist ist das vorherrschende Denkmuster, die Atmosphäre einer Epoche, eines Zeitraums in der Kultur, Politik und in der Gesellschaft. Man kann dem Zeitgeist eine gewisse Oberflächlichkeit vorwerfen. Er ist eben nur Gegenwart und lebt kritisch im Abstand zur Vergangenheit. Der Zeitgeist ist oft sehr schnell. Du und ich müssen uns beeilen, wenn wir auf der Höhe des Zeitgeistes sein wollen. Und noch gewichtvoller ist die Erkenntnis, dass mancher Zeitgeist durchaus in der Lage war und ist, Menschen den klaren Blick für das rechte Maß zu vernebeln, ja, sie regelrecht zu verführen. Und das passiert in extremer Form im Dritten Reich, beispielsweise in unserem deutschen Volk. Und dabei waren auch Christenmenschen und das aus allen Lagern. Und sie ließen sich von diesem Gedankengut, das damals herrschte, von diesem Zeitgeist verführen, dem Nationalismus. Leider hat sich in Teilen der Gesellschaft wieder solch ein Gedankengut etabliert und es ist sogar salonfähig geworden. Soweit zu dem Begriff Zeitgeist aus gesellschaftlicher Perspektive. Was sagt die Bibel zu dem Zeitgeist? Und dort heißt es in Epheserbrief Kapitel 5, Vers 16, nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Die Bibel ist hier also zeitgeistkritisch. Die Zeiten sind schwer, der Geist, der hier herrscht, strebt das Gegenteil dessen an, was Gott gefällt und was Menschen auch gut tut. Aber diese Perspektive ist nur eine, wenn auch eine notwendige. Die andere Perspektive lesen wir in 2. Korinther 6, 2 und B. Und dort heißt es, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist der Zeitpunkt da, das ist der von Gott geschenkte Moment. Die Zeit, in der ich gerade lebe, ist dann auch die Zeit, in der Gott seinen Geist gibt und dir und mir in besondere Gelegenheiten anbietet, die wir jetzt hier und heute auch ergreifen müssen. Die gibt er nur jetzt, diese Zeiten. Und wie heißt es? Kauft die Zeit aus. Kauft sie aus, hier und jetzt. Beide Perspektiven vereinen sich in der Geschichte auch von Jesus, hier auf seinem Erdenweg. Er wird Mensch, nicht nur an einem bestimmten Ort in Israel, sondern auch in einer bestimmten Zeit wird er hineingeboren. Und wir sehen, wie Jesus mit der Zeit und mit dem Geist damals umgegangen ist. Beides finden wir. Die Offenheit für diese Zeit, in der er gelebt hat, und die Freiheit, in dieser Zeit das Kranke und das Zerstörerische zu entlarven. Beides eben. Ein Beispiel für einen negativen Zeitgeist unserer Zeit ist Der Zeitgeist der neutralen Erziehung, ohne biblische Maßstäbe, ohne christliche Werte. Und es gibt Zeitgenossen, die sagen, wenn wir unseren Kindern die Liebe Gottes weitergeben, dann manipulieren wir sie. Wir lassen sie nicht frei entscheiden. Sie sollen sich selbst entscheiden, an wen oder was sie glauben. Aber ich sag's euch, Kinder werden immer geprägt, so oder so. Wenn wir mit ihnen nicht über Gott sprechen, nicht von ihm erzählen würden, würden wir sie dadurch prägen, als wenn es Gott nicht geben würde. Wir würden ihnen das Beste vorenthalten, die Gnade und Liebe Gottes. Und das geht gar nicht. Wie also gehen wir mit der Anpassung des Zeitgeistes um? Ich sagte, du und ich sind Kinder dieser Zeit und infiziert mit dem Zeitgeist. Anpassung passiert bewusst oder ebenso unbewusst. Die zentrale Frage ist, welchem Geist du und ich uns anvertrauen können und welchem wir uns einfach verweigern müssen. Der zweite Impfstoff, der uns hilft, diese Geister zu unterscheiden, der zweite Hammer des Evangeliums, den wir uns reinhämmern müssen, ist ein Vers aus Römer 12, Vers 12. Und dort heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und da steckt das griechische Wort Metanoia drin, verändern, dass unser Denken verändert wird und ebenso, dass wir Buße tun. Und das bedeutet, dass wir das, was wir verbockt haben, das, was das in Sünde ist, das, was falsch in uns ist, wo wir es übertreten haben, wo wir die falschen Geister angebetet haben oder ihnen gefolgt sind, verführt worden sind, dass wir dort um Vergebung beten und im Gleichen auch unseren Nächsten um Vergebung bitten. Wir benötigen den Impfstoff. Und Leute, der ist heute schon entwickelt, frei und für jedermann erhältlich, egal welcher Nationalität du angehörst. Zweiter Impfstoff, Veränderung unseres Denkens. Wir kommen zum zweiten geistlichen Virus, Verleumdung und Verurteilung. Und dazu lese ich uns Verse aus Kapitel 4 des Jakobusbriefes 11 und 12, die Verse 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Wer einen anderen verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? So die Verse aus dem Jakobusbrief. Jakobus sagt, wir sollen nicht verurteilen. Urteile, die treffen du und ich immer. Das müssen wir sogar tun. Und Jakobus tut es auch. Er sagt, das ist in den Augen von Gott richtig und das ist in den Augen von Gott einfach falsch. An jeder Ecke des Wortes Gottes finden wir Urteil, wo Gott sagt, das ist gut und das ist einfach falsch. Wir treffen immer auch moralische Urteile. Also was meint hier Jakobus, wenn er sagt, verleumden, schlecht reden und verurteilen? Wir sehen das, wenn wir beide Wörter zusammennehmen, worum es ihm geht. Was hier Jakobus verbietet, ist ein Verurteilen, das darauf aus ist, den anderen schlecht zu machen, den anderen klein zu niederzudrücken, ihm in irgendeiner Form zu schaden, in seinem Ansehen, seiner Identität, ihn einfach so zu verletzen. Und er sagt, so sollt ihr das nicht machen in jeder Art von Kommunikation. Wenn wir andere Menschen verleumden, also etwas Falsches über sie sagen, dann ist es sowieso ein No-Go. Dann geht es gar nicht. Aber selbst wenn ihr die Wahrheit sagt, solltet ihr es nicht so sagen, dass es andere total zerstört und sie niedergeschmettert sind. So sollt ihr nicht kommunizieren, weder schriftlich, Social Medias, WhatsApp, E-Mails und so weiter, noch mündlich. Die Grenze ist dort, wo wir den anderen in seiner Identität, in seinem Herzen verletzen, nur damit wir vielleicht etwas besser dann dastehen. Und er sagt, das darf bei euch nicht sein. Sonst breitet sich dieses Virus der Verleumdung und der Verurteilung, sonst breitet sich das aus. Jakobus sagt, euch, liebe Freunde. Er verwendet hier nicht das Wort Welt, sondern Gemeinde. Das heißt, du und ich. Ihr müsst anders kommunizieren, sonst geht ihr drauf. Woran können wir erkennen, dass wir so einen verurteilten Geist in uns haben? Zwei Merkmale und es gibt gewiss noch mehr. Das erste Merkmal, wenn du andere kritisiert, fühlen sie sich niedergeschmettert. Es geht darum, wenn ich Menschen kritisiere und dass sie dann am Boden zerstört sind. Und wenn das öfters der Fall bei dir ist, dann könnte dort ein Problem sein. Es herrscht ein verurteilender Geist, dieser verurteilende Virus. Und dann bitte ich dich, dass du Gott um Veränderung bittest in diesem Bereich. Das zweite Merkmal könnte sein, du bist darauf spezialisiert, bei anderen immer den Fehler zu finden. Kennt ihr diese Leute? Die haben so einen unsichtbaren Detektor. Da hörst du nur die Fehler der anderen. Und diese Leute wissen immer genau, was falsch ist. Und es ist immer negativ. Diese Menschen haben nicht die Gabe der Ermutigung, sondern der Entmutigung. Um wirklich sicher zu gehen, diese Gabe finden wir nicht in der Bibel. Das gibt's nicht und das braucht kein Mensch. Frag dich mal, bist du so ein Mensch, der immer die Fehler der anderen auf den Tisch bringt? Ich bitte dich, wenn das der Fall ist, dann lass dich dort von Gott an diesem Punkt verändern und werde zu einem Ermutiger. Dieses Virus ist richtig gefährlich für uns als Gemeinde, weil es die Atmosphäre enorm vergiftet. Was hilft? Der dritte Impfstoff, der dritte Hammer des Evangeliums, den wir uns reinhämmern müssen. Und auch wieder ein Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Und das könnte ab morgen sehr praktisch aussehen. Was wirklich in uns steckt, kommt erst zum Vorschein, wenn wir unseren Mund aufmachen. Hier habe ich einen Mundschutz dabei. Entweder ist er schwarz und schlecht, was wir über andere sagen und sagen wollen, oder aber es kommt Gutes. Und jetzt bitte keine Angst haben, das sieht jetzt vielleicht so aus wie so ein Taliban-Kämpfer, aber das bin ich nicht, da kann ich euch beruhigen. Ich mache die Maske auf und was ihr seht, da kommt, wenn man genauer ist, klein geschrieben, sieht man dort Joy, Love and Hope. Liebe, Freude und Hoffnung. Da wir alle ab morgen so einen Mundschutz tragen, habt ihr dann noch einen Filter. Den Mundschutz als Filter, bevor wir irgendwelche Worte treffen, gegenüber dem anderen. Und das ist eine Symbolik für die Frage, was willst du, ich wirklich durchlassen? Was ist wirklich gut? Was erbaut den anderen? Der Mundschutz als Filter und diese Werte Liebe, Freude und Hoffnung. Zu eurer Information, dieser Mundschutz, der wurde nicht von mir selbst genäht. In der Realschule hatte ich da auch mal ein Fach nähen für ein halbes Jahr. Das war nur Horror. Den hat meine Frau genäht. Und sie hat auch die Idee gehabt mit dieser Symbolik. Sie ist die Kreative bei uns. Wir kommen zum dritten und zum letzten geistlichen Virus der Selbstsicherheit und dem damit verbundenen Stolz. Dritter und letzter Punkt. Drittes geistliches Virus, Selbstsicherheit und der damit verbundene Stolz. Und dort sind wir wieder im Kapitel 4 des Jakobusbriefes und dort heißt es, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr das wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Ich möchte starten diesen Punkt mit dem guten Wert der Freiheit. Es ist ein enorm hohes Gut unserer Zeit, auch ein Teil unseres Zeitgeistes, Freiheit. Wenn ich dann nur an unsere Grundrechte denke, wie Religions-, Meinungsfreiheit, wahnsinnig gut. Aber dieser gute Wert hat sich in vielen Teilen unserer Gesellschaft verselbstständigt und ist zu einem autonomen, zu einem unabhängigen Freiheit geworden. Und das Resultat ist der autonome Mensch. Und das ist ein Zeitgeist unserer Tage. Der autonome Mensch, der sich selbst zum Gott erhebt und sich dabei aller ethischen und geistlichen Wahrheiten widersetzt, die Gott in seiner Liebe uns gibt. Es ist die maßlose Selbstsicherheit, Selbstüberschätzung und die Arroganz. Es ist der Stolz von dir und mir. Stolz bezeichnet den Widerstand des Menschen gegenüber Gott und die Nichtbeachtung auch von Mitmenschen. Es ist die Schlechtigkeit in der letzten Konsequenz. Martin Luther sagt, der Mensch kann natürlicherweise nicht wollen, dass Gott Gott sei. Vielmehr will er, dass er selber Gott sei und Gott nicht Gott bleibt. Mit Stolz verbindet sich alles, was in unserer modernen Leistungsgesellschaft alles erwünscht ist. Welches Verhalten erwünscht ist? Erfolg, Macht, gutes Aussehen, Intelligenz, Bildung. Unser ganzes Leben ist geprägt von Stolz. Und es kann den besten Christenmenschen treffen. Nick Long, der Gründer und Pastor der Calvary Chapel, Golgatha-Kirche in Siegen, Nordrhein-Westfalen, sagt, das stärkste Werkzeug Satans ist der Stolz. Und er erzählt in seiner Geschichte, als wir vor 4,5 Jahren die Kirche hier verließen, war ich ein Drogenabhängiger. Nach einer missglückten Operation haben mir die Ärzte Morphium verschrieben. Und davon kam ich nicht mehr los. Innerhalb von 6 Monaten war ich süchtig. Außerdem habe ich angefangen mit Pornografie. Wenn man als Pastor Drogen nimmt und der Pornografie verfällt, dann ist es schon schlimm. Aber noch schlimmer ist der Stolz. Nach außen habe ich getan, als ob alles in Ordnung wäre. Ich setzte eine Maske auf und wurde dadurch zum Lügner. Meine Frau und Kinder, sowie alle Menschen, die mir nahe gestanden haben, die sind durch die Hölle gegangen. Es war eine komplett hoffnungslose Situation. Ich hatte meine Familie verloren, meinen Ruf und ich war ebenso dabei, meinen Glauben auch an Jesus zu verlieren. Soweit diese Story von Nick Long. Was hilft uns gegen diesen Virus? Der 4. Hammer, der Impfstoff, die frohe Botschaft, das Evangelium. Und das ist ein Satz von Nick Long, wo er sagt, die Gnade Gottes und seine Liebe haben mich neu erfasst. Gott hat mich nicht aufgegeben, sondern Wunderbares an mir getan und ich bin frei. Gnade ist das Wort, ist das Wort, ist Evangelium, das ist gute Nachricht und das müssen wir uns reinhämmern. Ja, die Gnade Gottes kostet Gott einen richtig hohen Preis. Jesus, sein Sohn, zahlt den vollen Preis für dich und mich am Kreuz. Deine und meine Schuld hat Gott alles gekostet. Und darüber sollten du und ich nicht einfach so mit einem lapidaren Piep, 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 Gott hat uns lieb, zur Tagesordnung übergehen. Und Evangelium, frohe Botschaft, heißt nicht, die Sünde zu bagatellisieren, sondern es heißt, die Sünde ernst zu nehmen, aber die Gnade noch ernster zu nehmen. Ganz egal, was du und ich getan hast, wie viel Schmerz wir Gott bereitet haben, er hört niemals auf, dich zu lieben. Er hört niemals auf, dich und mich zu lieben. Ich komme zum Schluss. Mein ganz großer Wunsch für das Jetzt, für diesen Zeitpunkt, dass der Heilige Geist neues Leben schafft, dass er heilt, und dass er Veränderung gibt. Und ich möchte dich einladen, wenn du den Eindruck hast, ja, alle Fragen sind noch nicht beantwortet, auch durch das, was jetzt in dem Gottesdienst passiert ist. Trotzdem habe ich jetzt den Mut. Ich möchte jetzt einen Schritt auf Jesus zugehen. Und ich kann wirklich 100% zu dir sagen, Jesus kommt mit ausgestreckten Armen zu dir. Und er nimmt dich an deiner Hand. Du kannst mutig sein. Wir haben jetzt einen kurzen Moment der Stille. Und diese Zeit der Stille werde ich mit einem Gebet schließen. Du kannst dieses Gebet, wenn du den Eindruck hast, das sollte ich jetzt, kannst du gerne mitbeten. Und Jesus nimmt dich an deine Hand. Danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich vertraue dir. Dir gehört ab jetzt mein Leben. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ich will ab jetzt zu dir gehören. Und wir beide, wir gehören zusammen. Und das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.